Jemand, der nicht dabei gewesen ist, der wird das gar nicht begreifen, wie furchtbar immer wieder diese rote leuchtende Flamme in unserer Erinnerung steht. Wenn wir heute die Sonne untergehen sehen, denken wir an den Kamin in Auschwitz, der Tausende von Menschen hingerafft hat.
Der Tausende von Menschen hingerafft hat. Das waren die Worte, die wir eben gehört haben, der Berlinerin Charlotte Grunow. Sie sprach sie im April 1945 in ein Mikrofon der BBC. Erst später wurde klar, nicht Tausende. Nicht Tausende waren es, sondern mehr als 1 Million Menschen, die allein in Auschwitz umgebracht wurden. Mehr als 6 Millionen Juden wurden von Deutschen ermordet und im Zweiten Weltkrieg starben wahrscheinlich mehr als 60 Millionen Menschen. Unvorstellbare Zahlen. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr verehrte Frau Friedman, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, liebe Kolleginnen und Kollegen, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren. Der 27. Januar 1945, der Tag der Befreiung von Auschwitz, der markiert nicht das Ende des Schreckens. Das Morden und das Sterben, das ging noch weiter, monatelang. In Neuengamme, in Buchenwald, in Flossenbürg. Im ostpreußischen Dorf Palmnicken wurden wenige Tage später 3000 jüdische Frauen auf dem Lager Stutthof in die eiskalte Ostsee getrieben, erschossen, erschlagen. In Gardelegen pfarrte die SS mit Wehrmacht und Volkssturmtruppen über 1000 KZ-Häftlinge in eine Scheune und zündete sie an. Die Trümmer rauchten noch, als die amerikanischen Soldaten den Ort einen Tag später erreichten. In Bergen-Belsen stießen die britischen Befreier auf mehr als 13.000 tote Körper. Die lagen über den Grund des Lagers verstreut. Sie sprachen von einem Teppich aus Leichen. Hunderttausende starben in den letzten Kriegsmonaten an Hunger, an Seuchen, auf den Todesmärschen durch Exekutionen. Die Erinnerung und der Schmerz der Überlebenden. Die blieben. Viele empfanden ihr Leben lang sogar eine Schuld. Warum habe ich überlebt und nicht meine Eltern, mein Ehepartner, mein Kind? Gut 3 Jahre nach dem Holocaust formulierten die Mütter und die Väter des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat als erste Antwort auf diese millionenfache Entmenschlichung. Sie formulierten, die Würde des Menschen ist unantastbar. Unmittelbar nach dem Zivilisationsbruch ein Donnerschlag. Die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Und wenn wir uns heute zunehmend über Identitäten und Zugehörigkeiten definieren, verwischen wir das, was Artikel 1 in seinem Kern schützt. Nicht die Gruppe, nicht ein Kollektiv, sondern das Individuum. Artikel 1 schützt den einzelnen Menschen in seiner Einzigartigkeit und in seiner Verletzlichkeit. Denn gerade die Shoah hat gezeigt, wohin es führt, wenn Menschen nur noch Teil eines Kollektivs gesehen, als Teil eines Kollektivs gesehen werden, als Nummer, als Kategorie. Aber das Grundgesetz setzt dagegen, jeder Mensch zählt als Individuum. Artikel 1 bindet den Staat. Er begrenzt Macht, er schützt das Menschsein an sich. Der Satz steht am Anfang unserer Verfassung, weil er den äußersten Gegenentwurf zur untergegangenen Ordnung markiert. Es war ein Versprechen an all jene, die nicht mehr sprechen konnten, an all jene, denen wir heute gedenken. Es war ein Versprechen an die ermordeten Jüdinnen und Juden, die Toten der Sinti und Roma, die Opfer der slawischen Völker. Ein Versprechen an Millionen Menschen, die verfolgt, beraubt, gedemütigt, entrechtet, gequält und dem Tode preisgegeben wurden, weil sie anders dachten, weil sie anders glaubten, weil sie anders liebten oder weil ihr Leben den Nationalsozialisten als unwert erschien. An jene, die in Menschen versuchen, missbraucht, die zwangssterilisiert, zu Tode gefoltert und einfach in den Ofen geworfen wurden. Auch an jene schwangere Frauen, die missbraucht, an denen noch im 9. Monat Abtreibungsversuche vorgenommen wurden. Unser Versprechen geht an die, die entmenschlicht, entwürdigt und nur noch als Material betrachtet wurden. Denn diese Betrachtung, die war die Grundlage einer organisierten Massenvernichtung. Und das dürfen wir niemals vergessen. Diese Entmenschlichung, die war nicht abstrakt, die war sehr, sehr konkret. Und es ist diese Szene in dem jüngst ausgestrahlten ARD-Film Nürnberg 45 im Angesicht des Bösen. Es ist diese Szene, die diese Realität erschütternd wiedergibt.
Vielleicht haben wir die Dosen zu schnell erhöht. Oder wir sind zu hoch eingestiegen. Wir setzen die Versuchsreihe am Nachmittag fort. Lassen Sie neues Material bereitstellen.
Wir sind tot.
Material. Menschen als Versuchsware. Wie können wir Menschen eigentlich zu solcher Entmenschlichung überhaupt fähig sein? Wer dem Menschsein nicht aus sich heraus Würde und unverrückbare Rechte zubilligt, der ist zu einer solchen Entmenschlichung fähig. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Satz war ein Versprechen an die Zukunft in Deutschland. Mit Artikel 1 haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes eine Grenze gezogen, bis hierher und nie wieder darüber hinaus. Und das Versprechen ist nicht nur Wort geblieben. Allerdings, es hat lange bis zur Tat gebraucht. Spät hat sich die bundesdeutsche Gesellschaft über Geschichte, über ihre Geschichte kritischer auseinandergesetzt und sich ihr zugewandt, durch Erinnerung, durch wissenschaftliche Auseinandersetzung, durch juristische Aufarbeitung. Und Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, auf dessen Initiative die Auschwitz-Prozesse in Gang gekommen sind, er sagte es so.
Der Prozess soll der Welt zeigen, dass ein neues Deutschland, eine deutsche Demokratie gewillt ist, die Würde eines jeden Menschen zu wahren.
Neben dem Auschwitz-Prozess gab es weitere entscheidende Etappen auf dem Weg zur geistigen, zur moralischen Rehabilitierung Deutschlands. Der Kniefall Willy Brandts in Warschau, die Fernsehserie Holocaust oder die Einführung dieses Gedenktages durch den ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog vor genau 30 Jahren. Zu diesen Etappen gehört auch die Ausstellung, die wir ab heute hier im Deutschen Bundestag zeigen. Sie erinnert an Menschen, die wegen ihrer jüdischen Herkunft verfolgt wurden und dennoch im Deutschen Bundestag als Abgeordnete am demokratischen Neubeginn mitwirkten. Sie haben das Versprechen des Artikels 1 mit Leben erfüllt. Doch keine Lehre ist für immer gelernt. Wir erleben, dass die Schlüsse, die wir früher schon gezogen hatten, heute ebenso verblassen wie die Erinnerungen. Der Hass wird gesellschaftsfähig. Selbst Kinder lernen ihn und wenige Wochen nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 befragte die Anne Frank Bildungsstätte hessische Schülerinnen und Schüler. Sie wurden befragt zu ihrer Meinung und eine Elfjährige sagte, ich zitiere, ich finde es schade, wenn palästinensische Kinder sterben, aber die Juden sind egal. So reden Kinder nicht von sich aus. Sie werden von Erwachsenen geprägt. Einem Menschen seine Würde zu rauben, dafür bedarf es nicht erst physischer Gewalt. Sie wird verletzt, wenn Menschen systematisch herabgesetzt, bedroht, ausgeschlossen werden. So hat es damals begonnen. Es hat nicht begonnen mit den Gaskammern. Mit Worten hat es begonnen, mit Ausgrenzung, mit dem Wegschauen. Dass sich mittlerweile ein Hass auf Juden wieder ungeniert verbreitet, der so weit geht, dass sogar ein Terrorregime verteidigt wird, das Frauen und Mädchen dafür tötet, weil sie ihre Haare zeigen. Man solidarisiert sich mit Judenhassern und verschließt dabei die Augen vor anderen. Für jeden Juden und Jüdinnen ist es auch in unserem Land gefährlicher geworden. Sie werden angegriffen, weil sie Juden sind. Auch Antisemitismusbeauftragte leben gefährlich. Angriffe und Brandstiftung wie jüngst in Brandenburg. Bekenner hinterlassen das Symbol der Hamas-Terroristen. Aber die öffentliche Empörung, sie hält sich in Grenzen. Ist das Ausdruck von Gewohnheit? Viele Jüdinnen und Juden im Land, sie stellen sich deshalb wieder die Frage, bleiben oder gehen? Und diese Frage, die richtet sich an unser eigenes Selbstverständnis. Denn die Garantie der Menschenwürde beschreibt, wofür dieses Land hier steht. Es muss die historische Selbstverständlichkeit Deutschlands von uns sein, jede Form der Ausgrenzung jüdischen Lebens, das widerspricht dem Wesen unseres Landes. Wer in diesem Land von Staatsräson redet, der muss sie bereits an diesem Punkt auch beginnen lassen. Sie wird nicht nur außerhalb unserer Grenzen verteidigt. Unsere Staatsräson beginnt auf der Berliner Sonnenallee, vor der Hauptsynagoge in München, auf den Schulhöfen, in den Hörsälen bei X und TikTok. Sie zeigt sich im Schutz jüdischen Lebens bei uns in Deutschland. Sie zeigt sich in Empathie und in konsequentem Vorgehen der Justiz gegen antisemitische Straftaten. Wer in Deutschland... Wer in Deutschland lebt, der lebt auch von der Freiheit und dem Schutz, den das Grundgesetz bietet. Wer den deutschen Pass besitzt, ob von Geburt an oder durch Einbürgerung, hat den Rahmen dieser Ordnung zu respektieren. Es ist kein Vorschlag zur Güte, er ist kategorischer Imperativ. Artikel 1, Absatz 1 unseres Grundgesetzes ist nicht nur ein Versprechen des Staates an mich, sondern unser aller Versprechen. Das jüdische Leben in Deutschland ist ein Prüfstein dafür, ob wir dieses Versprechen einlösen. Aber ehrlich gesagt, dieses Versprechen hat Risse bekommen. Wir erinnern nicht etwa, damit wir vergessen dürfen. Auch deshalb bin ich sehr dankbar, dass uns noch immer Überlebende der Shoah berichten können. Stellvertretend für alle Ehrengäste möchte ich namentlich Eva Cepci, Charlotte Knobloch und Roman Schwarzmann begrüßen, die hier an diesem Rednerpult schon gesprochen haben. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Herzlichen Dank. Wer Bürger und Bürgerin dieses Landes ist, darf dem Antisemitismus nicht gleichgültig gegenüberstehen. Der darf nicht mit den Schultern zucken, wenn Juden an Häusern und Geschäften gekennzeichnet werden, wenn sie ausgeschlossen, angegangen und angegriffen werden. Als Deutsche tragen wir Verantwortung, eine besondere Verantwortung, dem wieder aufkommenden Hass auf Juden entgegenzutreten. In der Schule, auch an der Universität, im Betrieb, auch im Verein, im Netz, auch im eigenen Freundeskreis. Beim Gedanken an den Holocaust, da kannte man in der Vergangenheit viele ganz persönliche und auch quälende Ambivalenzen, die Widersprüche in der eigenen Familie. Wie ist es, den Vater oder Großvater zu lieben und zugleich zu ahnen, dass er Schuld auf sich geladen hat? Der Journalist Niklas Frank hat sich auf tiefste Weise damit auseinandergesetzt. Sein Vater war Hans Frank, Generalgouverneur im besetzten Polen. Er wurde wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt. Die Schuld des Vaters hat bis heute tiefe Spuren, auch in seiner Familie, hinterlassen. Lieber Niklas Frank, niemand hat sich so unbarmherzig mit der eigenen Herkunft auseinandergesetzt wie Sie. Ich begrüße Sie deshalb sehr herzlich auf der Tribüne unseres Deutschen Bundestages. Applaus Doch unsere Gesellschaft, sie verändert sich. Viele Menschen, die heute hier leben, haben eine andere Beziehung zu Deutschland, als Niklas Frank es hat. Ihre Eltern und Großeltern sind nicht in Deutschland geboren. Und was bedeutet das für unseren Umgang mit dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte? Manche sagen, das ist nicht meine Geschichte, das ist nicht die Geschichte meiner Familie. Ich aber sage, wenn es dein Land sein soll, dann ist es auch deine Geschichte. Und deshalb müssen wir uns zugleich auch mit der Zukunft des Gedenkens auseinandersetzen in einer Welt ohne Zeitzeugen. Diese Lücke darf nicht zum Vakuum werden. Wir müssen neue Wege finden, die Erinnerungen lebendig zu halten. Meine Damen und Herren, viele Lagerhäftlinge hielt die Hoffnung auf ein besseres Später. Einfach am Leben. Eine andere Welt, in der Menschenrechte wieder gelten, in der sie keine Nummer, sondern Namen tragen. In der sie ihre Freiheit und ihre Würde wieder haben. Wir leben heute in diesem Später. Bei uns gelten Menschenrechte. Die Menschenrechte gelten. Wir haben die Freiheit. Nutzen wir diese Freiheit zum Guten. Meine Damen und Herren, diese Verantwortung tragen wir weiter auch in die nächste Generation. Unsere Jugendbewegung hat dieses Jahr die Verfolgung von Frauen und Kindern, speziell auch Kindern im Nationalsozialismus, zum Schwerpunkt. Das Leid von Frauen und Kindern unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, das wurde viel zu lange übersehen. Einer der Menschen, der uns dabei hilft, das Unvorstellbare begreifbar zu machen, das ist Tova Friedman. Tova Friedman wurde 1938 in Polen geboren. Und dann wurde sie als Kind mit ihrer Mutter nach Auschwitz deportiert. Sie überlebte, vermutlich durch einen Defekt der Gaskammer. Bei den Todesmärschen im Januar 1945 versteckte sie sich zwischen Leichen und überlebte. Und es folgte später die Emigration in die USA. Ihr Enkel Aaron, den ich herzlich mit seiner Mutter auf der Tribüne hier begrüße. Ihr Enkel Aaron legte für seine Großmutter ein TikTok-Profil an. Dort berichtet Tova Friedman über die Zeit, über ihre Zeit in Auschwitz, und sie beantwortet Fragen von Kindern und Jugendlichen. Über 500.000 Menschen folgen ihr. TikTok-Kanäle gibt es viele, dieser jedoch, der ist einzigartig, weil eine Zeitzeugin sich zu Wort meldet.
I had no name. My name was 27,633. I was tattooed by a young woman whose hands trembled because she wasn't happy to tattoo children. And she told me how to take care of it afterwards so it shouldn't swell. She gave me a rag with cold water and she told me to press it tightly, not to rub it. And she said, remember, this is your name. You better memorize it. I didn't know any numbers. I have never been to school, but I very quickly memorized it because I knew it was different between life and death.
Liebe Frau Friedman, dass Sie heute hier die Kraft finden, zu uns zu sprechen, zu ermahnen, junge Menschen zu adressieren, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Ich danke Ihnen, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, aus den USA zu uns nach Deutschland zu kommen. Ein Land, dessen Sprache Sie eigentlich nicht mehr hören wollten. Und Sie sagten es, so banal der Satz klingt, aber es steckt so viel dahinter, Sie haben Angst vor Schäferhunden. Das drückt sehr viel aus. Und deshalb sind wir so dankbar, dass Sie mit so viel Energie, mit so viel Warmherzigkeit hier zu uns nach Deutschland gekommen sind. Und ich danke Ihnen, dass Sie dann nachher zu uns sprechen werden. Seien Sie uns herzlich willkommen.
was a wonderful program.
Ein wunderbares Programm. Ich bin dankbar für diese schönen Worte. Die meisten habe ich verstanden, mit der Übersetzung natürlich und mit etwas Deutsch. Ich war sehr berührt.
Einen
schönen guten Tag, Herr Bundespräsident Steinmeier, Frau Bundestagspräsidentin Klöckner, Herr Bundeskanzler Merz, Ihre Exzellenz Ron Prosor, Botschafter Israels in Deutschland, meine Damen und Herren Abgeordnete des Bundestages, verehrte Überlebende, Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich fühle mich sehr geehrt und berührt, Sie zu diesem feierlichen und wichtigen Anlass empfangen zu dürfen und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich stehe heute hier vor Ihnen, um mit Ihnen eine Wahrheit zu teilen, die schmerzlich, aber wesentlich ist. Ich habe keine Brüder, keine Schwestern, keine Tanten, keine Onkel. Und ich habe meine Großeltern oder meine Urgroßeltern nie kennengelernt. Und zwar aufgrund dessen, was hier geschah in Deutschland, was Millionen von Juden während des Zweiten Weltkriegs im Namen einer entmenschlichenden Ideologie des Antisemitismus angetan wurde. Eine Ideologie, die das moralische Urteilsvermögen korrumpiert, Institutionen aushöhlt und letzten Endes ganz gewöhnliche Menschen zu Mittätern an beispiellosen Verbrechen gemacht hat. Ich spreche heute nicht nur für mich selbst, ich bin ja nur eine Person. Nein, ich spreche im Gedanken an 6 Millionen jüdische Männer, Frauen und Kinder, die ermordet wurden, nur aus einem Grund, weil sie jüdisch waren. Darunter 1,5 Millionen Kinder, die nicht so viel Glück hatten wie ich und nicht überlebt haben. Viele wurden in Todeslager deportiert, in denen man ihnen schon wenige Stunden nach ihrer Ankunft, insbesondere in Auschwitz, ihre Habseligkeiten, ihre Identitäten, ihre Würde und schlussendlich ihr Leben
nahmen.
Andere wurden in Dörfern, auf Feldern, in Wäldern und in Tälern in ganz Europa einfach erschossen. Ganze Familien wurden dort ausgelöscht, wo sie standen. Ich gehöre zu der schwindenden Zahl an Überlebenden, die noch Zeugnis ablegen können. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige von uns. Aber wir tun dies nicht, um alte Wunden aufzureißen, sondern eines zu verhindern, dass es zu einem Erinnerungsverlust kommt. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass Vergessen niemals neutral ist. Es ist gefährlich.
And it gives permission.
Und damit werden Sachen möglich. Wer hätte gedacht, dass ein Kind, und ich muss mich entschuldigen, ich werde da sehr emotional, ein Kind, das man nur unter der Häftlingsnummer kannte, A27633, ein Kind, das den Tod in der Gaskammer finden sollte, 81 Jahre später nun hier vor Ihnen stehen würde. Ich bin so beeindruckt von den Persönlichkeiten, die ich hier getroffen habe, die sich verpflichtet haben, sich zu erinnern, Verantwortung übernehmen. Ich bin hier, weil andere das nicht mehr können, weil ich überlebt habe Wenn Holocaust-Überlebende noch am Leben sind, dann haben sie nun eine Stimme und sie müssen die Wahrheit erzählen. Ich erinnere mich, als ich tätowiert wurde, das haben Sie in dem kleinen Einspieler gesehen. Als die Frau mich tätowierte, sie war selber etwa 18 Jahre alt, eine jüdische Frau, 60 Kinder da im Raum zwischen 3 und 8 Jahren alt. Alle standen Schlange an der Tätowierung, als ich dran war. Und sie mir die Nummer eintätowiert sagte, fragte sie mich, wie heißt du? Ich sagte ihr meinen Namen, sie sagte, nein, nein. Das ist jetzt dein Name. Aber ich weiß gar nicht, wie ich lesen soll, fragte ich. Ich kenne doch keine Zahlen. Ich weiß nicht, was diese Zahl bedeutet. Dann sagte sie mir, ich werde es dir beibringen. Höre zu, ich sage es jetzt mehrfach. Und wenn du nicht sagst, ich bin hier, und wenn du dich nicht mit dieser Nummer identifizierst, wenn du ausgerufen wirst, wirst du umgebracht. Eine ganze Baracke kann bestraft werden. Du musst die Zahl lernen. Mit 5,5 Jahren laufe ich dann durch die Baracke und spreche Worte, von denen ich gar nicht wusste, was sie bedeuten. Es war nur ein Klang für mich. Ich musste aber mir diese Zahl einprägen. Und sie sagte mir noch etwas. Ich tätowiere dir eine ganz kleine Nummer. Wenn du überlebst, dann kaufst du dir einfach eine lange Bluse mit langen Ärmeln und verdeckst diese Zahl und dann sieht sie niemand mehr. Und das war das erste Mal, als ich mir dachte, ich soll überleben. Wie ist das möglich? Ich bin doch nur 5,5 Jahre alt und ich dachte, jedes jüdische Kind müsse sterben. So dachte ich damals. Ich bin das Kind, vor dem Hitler Angst hatte. Denn seine Devise lautete ja keine Zeugen. Aber ich spreche jetzt für diese 6 Millionen, deren Stimmen zum Schweigen gebracht wurden. Und für die Kinder, die nicht mehr hier sind. Ich bin ihre Zeugin. Ich bin ihre Stimme. 6 Millionen ist ja eine sehr große Zahl. Es ist schwer vorzustellen, so wahnsinnig viel. Ich möchte Sie deswegen gern auf eine Reise mitnehmen. Und ich werde einige meiner Erinnerungen Ihnen vorstellen und die dann um 1,5 Millionen multiplizieren, denn alle anderen Kinder haben möglicherweise in anderen Lagern das Gleiche erlebt, die nicht mehr hier sind, um darüber Zeugnis abzulegen. Meine früheste Erinnerung ist, wie ich mich in einer kleinen, völlig überfüllten Wohnung im Ghetto versteckte unter einem Tisch in einer Stadt, Tomaszów Mazowiecki. Ich erwähne den Namen der Stadt, weil niemand mehr übrig ist. Ich glaube, es gibt noch 2 Menschen auf dieser Welt, ursprüngliche Bewohner dieser Stadt. Ich erkannte die Stimmen meiner Eltern, meiner Großmutter und meines Onkels. Aber ich wusste, dass ich aus meinem Versteck unter dem Tisch nicht heraus durfte, weil das gefährlich war. Die SS hatte es auf alte Menschen abgesehen, auf Kinder auch, also die Wehrlosesten, die man nicht mehr brauchte. Meine Großmutter wurde vor unserem Haus erschossen, während ich noch versteckt war. Ich hörte die Schüsse, die Hunde, ihre Schreie und danach die schreckliche Stille. Als das Ghetto liquidiert wurde, wurden die meisten Bewohner ermordet. Und wissen Sie warum? Weil nicht genügend Platz im Viehwaggon war. Sie haben die Viehwaggons gefüllt mit zitternden Jüdinnen und Juden, Männern und Frauen und Kindern. Der Platz nicht mehr ausgereicht. Deswegen mussten die Menschen erschossen werden. Meine Familie wurde gezwungen, zurückzubleiben. Einige Menschen wurden als das Reinigungspersonal, als Reinigungsmannschaft zurückgehalten. So sagte man das auch. Wir haben etwas zu tun. Wir mussten sauber machen. Ich erinnere mich, wie ich dann hinter meinen Kindern hergelaufen bin, als sie Leichen aufgehoben haben, um sie dann zu beerdigen. Und mein Vater sagte damals etwas, was ich nicht verstanden habe. Er hat ein Gebet gesprochen, auf Hebräisch, ein Totengebet. Und ich fragte mich, mein Vater sammelt hier Leichen ein und gleichzeitig betet er einen Gott an, einen stillen Gott. Er hatte diesen Glauben trotzdem. Mein Vater hat später in seinen Erzählungen auch diese Szene vor der Deportation beschrieben. Mütter klammerten sich an ihre kleinen Kinder, ihre verzweifelten und mitleidigen Blicke auf die Augen ihrer Kleinen gerichtet, voller Kummer, voller Trauer. Sie fühlten, dass ihr Ende nah war. Und ohnmächtig richteten sie ihre Hände gen Himmel und fragten: Herr im Himmel, warum hast du uns solch ein furchtbares Todesurteil auferlegt? Ein Rabbiner, den mein Vater kannte, rief ihm zu, gerade als sich die Türen des Viehwaggons schlossen: Vergiss uns nicht. Und er wiederholte es auch nochmal auf Jiddisch: Vergiss uns nicht. Und ich versuche genau dies zu tun. Am 5. September kamen wir in Starachowice an. 2 Tage vor meinem 5. Geburtstag. Es war ein Zwangsarbeitslager, umgeben von Stacheldraht, Wachtürme überall. Aber es gab keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Meine Eltern mussten in einer Munitionsfabrik arbeiten. Von früh bis spät, aber sie hatten Glück, denn sie waren Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, als sie Arbeitspapiere hatten. Nur diese Menschen konnten überleben, vielleicht einige Wochen, einige Monate. Ich erinnere mich an die traurige Stimme meiner Mutter, die sagte: Pass auf dich auf, bis ich zurück bin. Und sie begann damals auch mir die ersten Überlebenstechniken beizubringen. Denk dran, nicht rennen, wenn du die Hunde siehst. Die sind auf das Töten trainiert. Immer stillstehen. Schau niemanden direkt in die Augen, weder den Hunden noch den Soldaten. Richte immer den Blick nach unten, stillstehen, lass sie vorbeigehen. Versuch, unsichtbar zu sein. Das waren einige der Überlebenstechniken, die mich oft am Leben erhalten haben im Krieg, als ich alleine war, ohne meine Mutter. Ich war den ganzen Tag mit anderen Kindern auf der Straße, denn unsere Eltern waren nicht da. Wir versuchten, die Hunde, die Wachleute zu meiden. Und wir schätzten uns glücklich, fürs Erste den gefürchteten Selektionen entkommen zu sein. Eines Tages fragte ich meine Mutter: Mama, wo sind all die Menschen hin? Ich fragte damals, weil sich das Lager irgendwie geleert hatte. Ich war ja auf der Straße und sah, dass in dem Lager nicht mehr viele Leute waren. Selektionen, antwortete meine Mutter. Ich kenne das Wort auch noch auf Deutsch. Nicht viel erinnere ich, aber an dieses Wort kann ich mich bis heute erinnern. Meine Mutter sagte mir: Ja, das ist alles, was passierte. Selektionen. Mit 5 Jahren wusste ich Bescheid. Mehr musste sie nicht sagen. Ich wusste, Menschen wurden deswegen selektiert, damit man sie töten konnte. Ich wurde dann vorsichtiger, blieb häufig auch dann allein zurück in unserem Raum. Und dann hörte ich etwas absolut Beängstigendes: Kinderselektion. Schauer lief allen Eltern über den Rücken. Wo können wir sie verstecken? Wo kann man seine Kinder verstecken? Meine Eltern versteckten mich in einer Zwischendecke, die extra für diesen Fall damals eingezogen worden war. Jäger mit ihren Waffen entdeckten fast alle zitternden Kinder, die man versteckt hatte.
Und
unter den Schreien ihrer Eltern wurden die Kinder auf Lastwagen gepfercht und zum Ort ihrer Ermordung gefahren. Sie wurden außerhalb unserer Stadt erschossen und dann in einem Massengrab beerdigt, das die Eltern selber ausheben mussten. Mein Leben hatte sich sofort verändert. Ich durfte nicht mehr draußen auf der Straße sein. Ich musste jetzt in unserem kleinen dunklen Raum bleiben, mit den zugehängten Fenstern, mit ganz dicken Vorhängen. Niemand durfte wissen, dass ich in diesem Raum war. Und dort habe ich gewartet. Und ich erinnere mich noch, was ich damals dachte. Ich fragte mich, bin ich denn das einzige jüdische Kind, das noch übrig ist auf dieser Welt? Denn ich sagte es ja bereits, ich bin davon ausgegangen, dass alle jüdischen Kinder in den Tod geschickt werden. Meine Erinnerungen an diese Zeit sind sehr vage. Ich schlief damals sehr viel, weinte still in mich hinein. Ich durfte ja nicht gehört werden und ich wartete darauf, dass meine Eltern abends dann aus der Fabrik zurückkamen und mir etwas zu essen mitbrachten. Und dann, an einem wunderschönen Sommertag, durfte ich den dunklen Raum verlassen, um die Sonne zu genießen. Aber meine Mutter packte.
Wo
gehen wir denn hin, fragte ich sie. Nach Auschwitz, war ihre Antwort. Mit fünf, damals 5,5 Jahren, war mir der Name ein Begriff. Wie uns allen. Ich wusste, dass niemand von dort zurückkehrte. Aber ich als Kind habe mich auf das Licht und auf den Sonnenschein konzentriert. Sonne, die ich ja nach Wochen der Dunkelheit nun endlich wieder spüren durfte, nachdem ich allein war. Daher reagierte ich kaum darauf. Aber eine halbe Stunde später, dann standen wir schon an den offenen Waggontüren der Viehwaggons. Und das war dann das zweite Mal, dass ich meinen Vater weinen sah. Das erste Mal war, als er meiner Mutter erzählte, dass er seinen Eltern gerade auf einen Lastwagen helfen musste, die dann mit allen anderen alten Personen außerhalb der Stadt erschossen wurden, die auch vor einen Graben gestellt wurden, den ihre Kinder für sie ausheben mussten. Ja, küsste sie zum Abschied. Sie alle wussten, dass sie sich nie wiedersehen würden. Und jetzt stand er da mit uns vor dem Viehwaggon. Er weinte, aber sagte mir, ich solle ein braves Mädchen sein. Daran erinnere ich mich noch, an seine Worte. Und das war dann auch das erste Mal, dass unsere kleine Familie getrennt wurde. Wieder drei, die nicht mehr beisammen sein konnten. Meine Mutter und ich, wir wurden in diesen Waggon für Frauen getrieben. Mein Vater ging mit den Männern. Und dann folgten 36 schreckliche Stunden voller Dunkelheit, Durst und Hunger. Und was für mich das Schlimmste war, es gab keine Möglichkeit, seine Notdurft zu verrichten. Ich versuchte dann auch mit meiner Mutter zu sprechen, damit sie mich trösten konnte. Aber durch die schrecklichen, lauten Schreie, das Stöhnen und die Gebete der verängstigten Frauen im Waggon war es unmöglich, miteinander zu sprechen. Nach unserer Ankunft in Auschwitz flogen die Türen auf und das plötzliche Sonnenlicht schmerzte mir sehr in meinen Augen. Aber dann war der Gestank, der mich überwältigte. Was ist denn das für ein Gestank, fragte ich meine Mutter. Und sie zeigte auf den dunklen, dicken, giftigen Rauch, den ich während meiner gesamten Zeit in Auschwitz einatmen musste. Und ich wusste, was das war. Sie musste mir das nicht erklären. Es waren die brennenden Leichen. Der gesamte Die gesamte Luft war davon gedrängt. Ich damals, in meinem Alter, hatte eher Angst vor den Hunden. Die Hunde standen direkt bei unserer Ankunft auf der Rampe. Ich habe sie angeschaut, hatte wahnsinnig Angst, erinnere mich an die Worte meiner Mutter, kein Augenkontakt, weder den Hunden noch den Wärtern in die Augen schauen. Dann wurde mir der Kopf geschoren, ich hatte Zöpfe. Meine Kleidung wurde mir weggenommen. Ich habe dann irgendwelche dünnen Lumpen getragen, war permanent hungrig und müde, unglaublich durstig. Und dann brachte man uns in unser sogenanntes neues Heim. Das mittlere Bett, die mittlere Ebene einer Koje in einer großen, dunklen, schwarzen, deprimierenden Baracke. Warum wurden wir nicht sofort getötet? Allen anderen ist das doch passiert. Jedes Kind des Alters wäre gar nicht in die Baracke gekommen. Es war ein Privileg für uns, denn ansonsten wären wir direkt in die Gaskammer gekommen. Warum? Weil wir an einem Sonntag angekommen waren. Und die SS waren ja Christen. Ich weiß nicht genau, was sie waren. Aber sie wollten nicht so sehr arbeiten an diesem Sonntag. Insgesamt gab es 4 Gaskammern. Sie wollten die 5. am Sonntag nicht öffnen. Aber da wir nun mal in Auschwitz waren, konnte das ja einfach nachgeholt werden. Also ein Wunder, eben nicht direkt in die Gaskammer zu gehen. Stattdessen sind wir ins Lager selbst geführt worden. Und auch hier wieder brachte mir meine Mutter Überlebenstechniken bei. Ohne diese hätte ich es wohl nicht geschafft. Sie sagte mir Folgendes: Du bekommst eine Schüssel, eine Tasse und einen Löffel. Wenn du die verlierst, bekommst du nichts zu essen und dann wirst du verhungern. Man kann gar nicht beschreiben, wie sehr wir unter Hunger litten. Was Sie da lesen vielleicht oder sehen im Film oder was Ihnen Zeugen erzählen, richtig verstehen kann man das nicht. Sich vorzustellen, was das bedeutet, was Hunger ist, wie es sich anfühlt, nichts zu essen zu haben oder so wenig nur zu essen zu haben, dass der Körper gerade mal funktioniert, Jahr ein, Jahr aus. Und sie sagte mir noch etwas anderes. Weine nicht. Egal, was dir passiert. Denn dann giltst du als schwach. Die schwachen Kinder überleben nicht. Ich weinte nicht. Als ich auf dem Appellplatz stand, Appell, als die Namen aufgerufen wurden, das dauerte 4 Stunden. Ich stand dort und weil ich nicht stillstehen konnte, wurde ich geschlagen. Von einer Frau, einer SS-Frau. Keinen Ton habe ich von mir gegeben. Ich weinte nicht, als ich sehr krank wurde und alles wahnsinnig wehtat und ich habe versucht, meine Krankheit zu verheimlichen, weil ich weiß und wusste, was mit den Kranken passiert. Jeden Morgen kamen sie in die Baracke mit einer Schubkarre und haben die Schwachen und die Kranken eingeladen und wir wussten, was mit denen passiert. Ich weinte auch nicht, als man mich tätowierte.
And I didn't cry when I was taken away from my mother.
Ich weinte nicht, als man mich meiner Mutter wegnahm.
And I didn't cry when naked, freezing and starving.
Ich war nackt dastand, hungerte, fror. Wir warteten mit anderen Kindern darauf, dass sich die Tür zur Gaskammer öffnete. Es wurde allen Kindern gesagt, wir gehen jetzt mal irgendwo hin, haben vorher viel zu essen bekommen. Die Gaskammern waren uns egal, wir wollten das Essen. Nach dem Essen also sind wir losgelaufen in Richtung der Gaskammern. Als wir dort ankamen, sagte man uns, ihr müsst euch jetzt ausziehen. Das haben wir getan. Und dann haben wir gewartet vor einem Zimmer mit einem Fenster, bis sich die Tür öffnete. Und ich erinnere mich nur, dass es kalt war, sehr kalt war, wir dort standen. Auch da habe ich nicht geweint. Und ich weinte auch nicht, als meine Mutter mich unter Leichen versteckt hat, damit die Todestruppen in Auschwitz mich nicht finden konnte. Sie sagte mir, ich kann selber nicht mehr gehen. Ich kann nicht auf den Todesmarsch Richtung Deutschland. Das wollten die von uns, hunderte Kilometer auf den Weg zu machen, ohne Schuhe, ohne etwas zu essen. Und es ist eiskalt. Und auch ich erinnere mich, wie es immer kälter wurde. Vielleicht, weil ich keine Kleidung mehr hatte, nichts zu essen hatte. Und sie sagte zu mir, lass uns gemeinsam sterben hier in Auschwitz. Und dann sagte sie, okay, wir verstecken uns und entweder wir sterben oder wir überlegen. Und sie hat tatsächlich eine Leiche gefunden in der Baracke, hat mich darunter versteckt und ich wusste, dass sie nicht weit weg war. Und ich habe deswegen nicht geweint. Und ich durfte nicht weinen, sonst hätte man mich gehört. Denn die Wachen sind durch die Baracken gegangen, haben nach den Leichen geschaut, wollten sehen, welche noch am Leben sind. Sie wollten keine Zeugen hinterlassen. So unwahrscheinlich das auch war. Meine Mutter und ich überlebten. Als wir Auschwitz Hand in Hand verließen, flüsterte sie mir nur zu. Erinnere dich. Ich war 6,5 Jahre. Und seitdem erinnere ich mich. Jeden Tag. Nach der Befreiung existierte die Zukunft, die sie mir versprochen hatte, nicht mehr. Als wir in Auschwitz waren, sagte sie mir, du wirst dann die tolle Familie treffen. Ich habe Schwestern, Brüder, Nichten und Neffen, hunderte Menschen aus meiner Familie. Alle jüdischen Feiertage werden wir gemeinsam begehen. Dieses schreckliche Leben dauert nicht für ewig. Das sagte sie mir. In der Zeit, als ich nach dem Krieg versuchte, wieder zu Kräften zu kommen. Wir sind dann aber zurückgekommen in unsere Stadt in Polen. Niemand war mehr da. 150 Familienangehörige hat sie verloren. Sie wollte nicht weiterleben. Sie war die einzige Überlebende ihrer Familie. Mein Vater kehrte aus Dachau zurück, als ein körperlich, ein seelisch gebrochener Mann. Er konnte kaum darüber sprechen. Meine Mutter starb im Alter von 45 Jahren, als ich 18 Jahre alt war. Ja, sie hatte körperlich Auschwitz überlebt, aber ihr Herz war stets dort geblieben. Einmal sagte sie zu mir, diese Welt ist nicht für Menschen gedacht, ist nicht für Kinder gedacht. Ich war auf einer College-Reise in Israel, als ich von ihrem Tod erfuhr. Diese Reise war für mich ein Lebenstraum. Für uns ist Israel nicht einfach nur ein Ort auf der Landkarte. Es ist das Herz einer 3000 Jahre alten Geschichte, einer Geschichte von Glauben, von Sehnsucht, Verlust und Rückkehr. Selbst in unseren dunkelsten Stunden symbolisierte Israel Hoffnung, Beständigkeit und den Glauben, dass Verzweiflung nicht das letzte Wort haben würde. Nach dem Holocaust wurde es eine moralische und existenzielle Notwendigkeit, nämlich die Sicherheit, dass jüdisches Leben nie wieder allein von der Gnade anderer abhängig sein würde. Und jetzt, 81 Jahre später, hat sich ein Großteil der Welt gegen uns gewandt. Ich verließ Auschwitz mit dem Gedanken, dass ich mich nie wieder fürchten müsste, weil ich Jüdin bin. Nie mehr. Aber Zeiten haben sich geändert. Mein Enkel muss seinen Davidstern auf dem Campus verbergen. Heute. Meine Enkelin war gezwungen, aus dem Studentenwohnheim auszuziehen, weil man sie bedroht hat. Bedroht wurde sie von anderen Studentinnen und Studenten. Rufe wie Hitler hatte recht oder vergaß die Juden sind auf den Straßen von New York, Paris und Amsterdam zu hören. In London und vielleicht auch in Berlin. Das weiß ich nicht. Aber ich vermute, auch das ist der Fall. Auf der ganzen Welt fühlen sich Juden wieder ungeschützt, angegriffen und gehasst. Ist das die Welt, die die jungen Menschen geerbt haben? Hinterlassen wir das der Jugend, meinen Kindern, meinen Enkeln und Urenkeln? Eine Welt voller Hass und Angst, in der die Juden schon wieder als Sündenböcke für das herhalten müssen, woran die Gesellschaft krankt? Genauso begann es hier in den 30er Jahren. So fing alles an. Der Antisemitismus ist nicht verschwunden. Er hat sich angepasst. Er verbirgt sich jetzt häufig hinter einer neuen antizionistischen Sprache, verbreitet sich erschreckend schnell über soziale Medien und findet auch in Kreisen Zustimmung, die eigentlich ja für kritisches Denken, für moralische Klarheit stehen sollten, wie Universitäten und andere wissenschaftliche Einrichtungen. Ich habe vor einer Universität gesprochen in Amerika. Die jüdischen Studenten sagten mir, sie haben jetzt Angst, ein Essay zu schreiben, wenn man sich positiv über Israel oder über die Juden äußern möchte, weil die Professoren dafür schlechtere Zensuren vergeben. Darüber müssen wir sprechen. Was konnte ich da sagen? Einfach mal eine Note dafür opfern, die eigene Zukunft opfern oder seinen Glauben aufzugeben? Die eigenen moralischen Standards, darauf habe ich keine Antwort. Ich weiß, dass ich für mich eine Antwort habe, aber ich bin eine alte Dame. Ich habe nicht mehr viel zu verlieren. Aber was kann ich denn den jungen Menschen auf den Weg geben? Was kann ich meinen Enkeln sagen? Verdecke deinen Davidstern, um eine 1 zu bekommen, oder zeige deinen Davidstern, um nur eine 2 zu bekommen. Und dann hat man natürlich auch Schwierigkeiten, weiter zu studieren oder eine Arbeit zu bekommen. Es ist ein schreckliches Dilemma, mit dem wir konfrontiert sind. Dies sind alles Warnungen, die beherzigt werden müssen. Die Bundestagspräsidentin es sagte, denn die Geschichte lehrt uns, dass Hass niemals auf ein einziges Volk beschränkt bleibt. Wenn der Antisemitismus geduldet wird, werden die demokratischen Werte an sich geschwächt in dem jeweiligen Land. Dieses Land wird dadurch schwächer. Seine Existenz steht damit auf dem Spiel. Rabbi Lord Jonathan Sacks, er war in England 22 Jahre Rabbiner und beliebt bei Rabbinern und bei Christen und Juden gleichermaßen. Und er sagte, um ein Land zu verteidigen, braucht man eine Armee, aber um eine Zivilisation zu verteidigen, braucht man Bildung.
Education, leadership and moral
Bildung,
courage is therefore
Führungsstärke und Zivilcourage sind daher keine Option, sondern eine Verpflichtung.
I acknowledge with gratitude Germany's sustained commitment.
Ich nehme mit Dankbarkeit Deutschlands fortwährendes Bekenntnis zur Bekämpfung des Antisemitismus zur Kenntnis. Durch Bildung, durch Gedenken, durch Politik. Deutschland versteht vielleicht mehr als jedes andere Land, was passieren kann, wenn Hass zur Normalität wird und wenn Verantwortung aufgeschoben wird. Ihre nationale Strategie gegen Antisemitismus und Ihre Entschließung, nie wieder ist jetzt, schützen und stärken jüdisches Leben. Ihre Programme, bei denen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler nach Israel reisen oder Konzentrationslager besuchen, sorgen für Anerkennung und ein besseres Verständnis unseres Volks und unserer Geschichte. Deutschland, Sie, ihr alle, haben aus eigener, aus bitterer Erfahrung gelernt, was ungezügelter Hass gegenüber einem ganzen Volk, einer Nation zufügen kann, seinem moralischen, seinem emotionalen Zusammenhalt. Leider scheint das nicht auszureichen. Antisemitismus nimmt in diesem Land wieder zu. Diese Kampagnen dagegen müssen gestärkt werden, durch Bildung, durch Politik und durch den Schutz der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger muss mehr getan werden. Ich hatte Angst, hierher zu kommen. Es ist das erste Jahr, dass ich wieder nach Deutschland gekommen bin. Ich dachte, für mich ist das schwer auszuhalten, ein schrecklicher Ort. Ich hatte Angst, was ist, wenn ich dort Hunde auf der Straße sehe, wenn ich Leute Deutsch sprechen höre. Aber ich habe wunderbare, nette, warme Menschen getroffen, die sich geöffnet haben, die voller Verständnis waren und die bereit sind, sehr bereit, den Antisemitismus zu bekämpfen. Aber ich muss Ihnen leider sagen, das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Sie müssen Ihr Land wieder zurückgewinnen, den schrecklichen antisemitischen Organisationen wieder entreißen, nicht so sanft, wie sie das tun. Das letzte Mal haben sie einem Verrückten erlaubt, das Land zu kapern und sie zu vernichten und Menschen um sie herum. Und sie erholen sich noch immer von diesem Schock. Jetzt ist ihre Chance, die Gelegenheit zu kämpfen, ihr Land wieder zurückzugewinnen, mit Stärke. Sie sind so großartige, wunderbare Menschen. Sie haben uns Bach geschenkt, Beethoven. Ich lese sogar Goethe, stimme Ihnen nicht immer zu, ich lese ihn. Es gibt also so viel, auf das Sie stolz sein können. Und seit meiner Ankunft hier, da haben mich immer meine Angehörigen in Amerika gefragt, wie war es denn, wie ist es denn in Deutschland? Und da kann ich nur sagen, wunderbar, ein heilendes Erlebnis für mich.
Aber
als, hoffe ich nicht, aber vielleicht als eine der letzten Auschwitz-Überlebenden, und ich weiß wirklich nicht, wie viele es noch gibt, kann ich Sie nur aufrufen. Lassen Sie es nicht zu, dass der Antisemitismus wieder aufwächst. Sie haben aus diesen schrecklichen Erfahrungen gelernt. Und Sie haben auch gelernt, dass man durch Verhandlungen und immer das Versuchen, das Richtige zu tun, nicht immer funktioniert. Deswegen hoffe ich mit meinem ganzen Herzen, dass wir etwas strenger werden. Und kenne ich mich nicht gut in der Politik aus, aber Sie müssen die wichtigsten Leute hier aus Deutschland, die hier im Saal versammelt sind, Sie haben die Macht, das zu tun, etwas strenger zu sein, sich deutlich zu positionieren. Nutzen Sie auch Ihre Macht, die Sie haben. Wir möchten nicht, dass die Gegner stärker sind als Sie. Das haben Sie doch aus Ihrer bitteren Erfahrung gelernt, dass es irgendwann zu spät sein könnte. Für mich ist es furchteinflößend, wenn ich selbst in New York sitze und darüber nachdenken muss, was da wohl in dieser Welt erneut passiert. Ich dachte, dieses Kapitel wäre längst geschlossen. Die jüngere Generation ist nicht verantwortlich für das, was ihre Vorfahren getan haben. In Treblinka, in Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Bergen-Belsen und Dachau und anderen Konzentrationslagern der Nazis.
Aber
Sie, die insbesondere hier politische Verantwortung tragen, Sie sind auch verantwortlich damit, wie die Welt aussieht. Nicht nur für Ihre eigene Zukunft, für Ihre Kinder, für Ihre Enkel, für Ihre Urenkel und für meine. Und das bedeutet auch, dass diese Seuche, dass diese Epidemie des Hasses, dieser Antisemitismus sehr, sehr ernst genommen werden muss. Neutralität im Angesicht des Hasses ist keine Neutralität. Sie bedeutet Zustimmung. In unseren Synagogen beten wir jeden Sabbat für unsere Entscheidungsträger. Mögen sie uns mit Weisheit, mit Mut, mit Mitgefühl regieren, dafür, dass sich Gerechtigkeit, Sicherheit und Würde durchsetzen mögen und dass Menschen aller Glaubensrichtungen und Hintergründe ohne Furcht vor Ausgrenzung zusammenleben mögen. Möge die Erinnerung zu Verantwortung führen. Möge die Verantwortung zum Handeln führen. Und möge das Handeln dafür sorgen, dass nie wieder nicht nur eine Parole ist, sondern eine bleibende Verpflichtung. Ich nutze meine Zeit, indem ich versuche, andere, insbesondere die junge Generation, über die Geschehnisse aufzuklären. Ich spreche dazu in Schulen, in Universitäten, Colleges, nutze auch soziale Medien wie TikTok. Ich werde damit bis zu meinem Tod weitermachen. Ich danke Ihnen aus ganzem Herzen für die Gelegenheit, hier sein zu dürfen und für diesen wunderbaren, warmen, netten Willkommensempfang, den ich hier genießen durfte, Frau Bundestagspräsidentin und alle, die ich treffen durfte, meine Tochter und mein Enkel, die mich begleitet haben. Wir werden dies nie vergessen. Ich danke Ihnen.